Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Liebhaber. Klasse, dass ihr heute wieder reinhört am Osterwochenende in den Mr. Futsal-Podcast. Heute mit einer 2x20 Netto-Buddy-Podcast-Folge mit erstens am Mikrofon mit mir, Daniel Weimar, euer Futsal-Economist, und auf der anderen Seite unser Sebastian. Hi, grüß dich, Sebastian.
Ja, hi Daniel, hi und alle anderen zusammen. Schönes Osterwochenende, hoffe ich, habt ihr gehabt. Ansonsten hört ihr es vielleicht am Sonntag, Montag, ist ja auch noch Ostern, aber dann vielleicht auch jetzt noch schon eine schöne Woche und viel Spaß mit dem, was heute kommt.
Unser Futsal-Philosoph hat mal wieder vergessen, dass heute ja Freitag ist und der Podcast sowieso am Sonntag online geht.
Ja, so ist das manchmal.
Ja, es war völlige Verwirrung der Feiertage. Verwirrung habe ich auch in meinem Futsal-Kopf, muss ich sagen. Denn die vergangene Woche oder die vergangenen zwei Wochen, die waren natürlich auf dem Parkett ja nicht erkennbar, aber hinter den Kulissen hat sich ja unfassbar viel im deutschen und europäischen Futsal getan, ja, sodass wir heute ja schon überlegen mussten, wie machen wir das mit unserer News-Section, weil die so groß ist, oder?
Deswegen sagst du gerade Verwirrung über Feiertage. Da war doch in der Woche war irgendwie jeder Tag ein Feiertag. Also wir konnten futsaltechnisch feiern. Also lass doch mal, was hast du denn für Feiertage in der Woche wahrgenommen im Futsal?
Ja, die erste große Sache, die nicht nur den deutschen Futsal, genau, beginnen wir von oben herab, vom internationalen Futsal auf den deutschen, die mit Sicherheit in ganz Europa für Wellen gesorgt hat, ist der Einstieg der LNFS, der Ligue National Football Sala aus Spanien in den englischen Futsal. Mir ist so eine derartige Kooperation weder im Fußball noch im Futsal bekannt. Kann natürlich sein, dass es auch ähnliche Modelle gibt, aber in der Skalierung auf jeden Fall nicht. Und vielleicht, bevor du jetzt auch noch kurz kommentierst, nur für alle Zuhörer, es war so ein bisschen schwer zu verstehen, weil ich auch nicht im englischen Futsal so drin war. Also es ist so, dass sich der englische Futsal aktuell aufspaltet. Es gibt dann also die NFL, das ist die National Futsal League England. Diese kooperiert jetzt mit der LNFS, aber diese ist auch seit 2018 nicht mehr die Hauptliga in England. Denn damals, 2018, ist die FA, der englische Fußballverband, mit einer Liga, wie bei uns eben die Bundesliga, eingestiegen und hat die LNS, die League National Series. Genau, so rum, ne?
Ja.
NFS
und Futsal NFL Series. War das nicht? Genau. Ja, NFS so. Und NFL.
Das ja, NFS. So, also die NFS ist die Hauptliga und diese ist dem FA unterstellt und diese kooperiert eben nicht mit der LNFS. Das heißt, es gibt jetzt eine Zweiteilung. Und heute war der Post oder gestern auch bei Facebook und Instagram der LNFS England, die jetzt schon um Clubs werben.
Ich finde, das ist eine richtig geile News, finde ich, dass die Liga Nacional Football Sala aus Spanien, die, also ich, wenn man so will, die professionellsten Futsal-Spezialisten in Sachen Ligastrukturen, sich in England auf einmal befinden und da ein Konzept entwickeln und sich sozusagen als Gegengewicht zur FA platzieren, die ja aktuelle Anzeichen gesetzt hat, während Corona den Futsal fallen zu lassen, die Nationalmannschaft abgeschafft. Wer weiß, vielleicht haben wir auch nicht alle Informationen, dass da auch die Liga gerade sehr am Krächzen ist. Und jetzt kommt da so ein, ich sag mal, aus dem Futsal ein Big Player, wenn ligatechnisch wahrscheinlich der biggest player, und versucht sein Know-how in England mit einzubringen, um dort die Potenziale zu nutzen. Das ist, ich finde, es eine richtig geile Geschichte. Und einerseits wird es entweder die FA extremst herausfordern, dass da was gekommen ist, oder die FA muss das Handtuch werfen und dann übernimmt dort sozusagen, ja, die LNFS. Das wäre sehr interessant für den englischen Futsal, und das hatten wir ja schon mal besprochen, als da diese Situation war, dass der Futsal da gerade abgesägt wird, dass jetzt so ein Momentum ist, wo sich die Vereine verselbstständigen oder auch der Futsal verselbstständigen kann, und das ist vielleicht eine Art Verselbstständigungsschritt, sich mit der LNFS zusammenzutun. Finde ich bombastisch interessant.
Also absolut. Es ist eine Bombe, und es geht dort ja nicht primär um finanzielle Kooperation, so wie ich es verstanden habe, jedenfalls die offizielle Pressemitteilung, sondern um Wissenskooperation hinsichtlich Trainerausbildung, Jugendausbildung, Aufbau der Liga, Anreizschaffung, Marketing, Merchandise, das geht natürlich alles viel schneller. Und wahrscheinlich, kann ich mir auch vorstellen, hat auch der Rückzug der englischen Futsal-Nationalmannschaft dazu beigetragen, denn nun haben die Spieler ja keinen, also einen Grund weniger, im FA-System zu spielen. Ja, früher war es, wenn die englische Nationalmannschaft jetzt noch existieren würde, wäre natürlich die Folge, nicht für die FA-Liga zu spielen, eventuell ein Bann. Ja, ein Bann in der Nationalmannschaft, zu sagen, also ihr müsst im UEFA-System spielen. Diese LNFS England ist nicht UEFA-System, wie auch immer, ist eine private Liga. Wir sperren euch für die Nationalmannschaft, wenn ihr nicht in unserem System spielt. Und damit hat sich die FA natürlich wahrscheinlich auch so ein kleines eigenes Grab geschaufelt.
Ja, ich möchte aber noch einen Punkt hinzufügen, weil du sagst gerade, die LNFS ist nicht mit der UEFA verbunden. Aber in Spanien hat sich die LNFS jetzt zum Beispiel über den Fußballverband vielleicht mit der UEFA in ein Kooperationssystem bewegt. Und damit verbunden könnte es ja sogar sein, dass diese, ich sag mal, Kooperation auch über England weiter ausgespielt wird. Das heißt, die LNFS könnte ein Zugang zur UEFA werden. So, dass da sich so gerade so, wir wissen nicht, was da im Hintergrund spielt, aber ich überlege so, warum, was machen die Akteure dort, warum ist das gerade für die sinnhaft, und hätten die keine Verbindung zur UEFA, damit die Vereine aus der LNFS auch in die Champions League kommen könnten, dass die Verbindung steht, das ist, ich denke schon, und ich denke, dass das in der Hinsicht die FA extremst herausfordern wird, die müssen richtig was in die Hand nehmen, wenn sie überhaupt noch den Futsal da wirklich erhalten wollen und dadurch mit der UEFA in Verbindung stehen bleiben wollen. Und deswegen finde ich das so einen interessanten Clou. Und du sagtest, es ist eine echte Bombe, weil da muss im Hintergrund schon bei der LNFS einiges an Vernetzung mit der UEFA stattfinden, damit da jetzt so eine Geschichte in England auf einmal platziert wird oder dass das jetzt konzipiert wird.
Also egal, was da kommt, es wird spannend in der englischen Futsal, wie sich das entwickelt. Und es kann ja nur dem ganzen Futsal weltweit zuträglich sein, dass dort Wissen weitergegeben wird. Und Wissensweitergabe, da haben wir ein gutes Stichwort. Wir waren ja alle so ein bisschen im Unsicheren, wer sich nun für die Futsal-Bundesliga-Lizenz bewirbt. Also für alle Zuhörer, die nicht im klassischen Bewerbeprozess von Fußball- und Sportligen involviert sind. Alle Teams, die potenziell, auch jetzt ohne sichere Qualifikation, in die Bundesliga möchten, mussten gestern zum 1. April 23.59 Uhr Lizenzunterlagen über das DFB-Net einreichen, schon digitalisiert, ja, ist nicht mehr wie früher das Fax, was dann vergessen wurde und 5 Minuten später dann ankam beim DFB, vielleicht in manchen Fällen, sondern alles digital, und wir alle waren ja unsicher, oder es war Cheap Talk, nennt der Ökonom das, also wenn man sich an Aussagen nicht halten muss, war ja alles, wer sich wirklich bewirbt, Cheap Talk. Und ja, jetzt haben wir, Stand heute, wir haben ja gerade nochmal durchgeschaut, nochmal für alle jetzt Zuhörer, die da nicht auf dem Stand sind, zum jetzigen Zeitpunkt schon öffentlich bekannt, haben sich im Westen Fortuna Düsseldorf, Holzpfosten Schwerte, Sennestadt und Wuppertal. Wir haben im Norden mit offiziellen Bekündigungen den HSV, Wacker, Hamburg und St. Pauli. Auch bei St. Pauli nur über Instagram, wie bei uns Fortuna. Es gibt ja keine Facebook-Seite, da arbeiten wir gerade dran. Dann haben wir im Osten 1894, wobei wir natürlich auch sagen können, Hohenstein dürfte safe sein, aber wir wissen es aktuell offiziell noch nicht. Im Süden haben wir ganz sicher bisher noch keine Mitteilung, aber wir wissen über den Podcast eigentlich bei uns, dass Waldimmendorf und auch Penzberg relativ sicher scheinen und darauf Und Futsalclub Stuttgart, Entschuldigung, Futsalclub Stuttgart und Penzberg aufgrund des Podcasts und weil Imdorf mit Philipp Bless im Tor dürfte jetzt eigentlich auch sicher sein, aber noch nicht offiziell. Und im Südwesten hat bisher Mainz die Lizenz offiziell wohl eingereicht. Das heißt, wir kommen jetzt mit den auch schon, sag mal, relativ sicher angenommenen Teams, die wir immer auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Vereine, die safe, halboffiziell, halb ganz sicher dabei sind. Das heißt, also die Fußball-Bundesliga wird starten. Wir haben 10.
Starten können und wenn wir jetzt mal, wir checken hier ja schon die Sicherheit ab, ob das wirklich da ist. Wir gehen mal davon aus und alle Informationen, die wir bisher haben und wir lassen die mal zusammenfließen, dann würden wir sagen, es ist erstmal eine schön gut aufgeteilte Bewerbungsstruktur auf die Regionalverbände. Das heißt, wir haben aus allen Verbänden wahrscheinlich 4, 5 Bewerbungen. Das heißt, auch föderalistisch sollte das System funktionieren. Und wir gehen aktuell davon aus, mit all den Infos, die wir jetzt sammeln konnten, dass wir so ungefähr 20 Bewerbungen am Ende des Tages haben. Und das ist für mich ein Feiertag, muss ich ehrlich sagen. Deswegen sage ich ja gerade, ich komme hier durcheinander mit den ganzen Feiertagen. Aber vielleicht sogar noch hier und da interessanter als Ostern. Einfach geil. Ungefähr 20 und du sagst schon 13 sichere, die wir jetzt am 2. April schon nachvollziehen können. Und wer weiß, wer sich da jetzt noch öffentlich äußert oder wer es auch nicht tut. Aber gehen wir mal davon aus, wir sind am Ende bei 20. Ja, da werden sich 10 finden und wahrscheinlich sogar auch passenderweise föderalistisch aus den Verbänden. Das ist doch einfach, also das macht mir auf jeden Fall gerade Freude.
Ja, absolut. Also dann können ja noch so Namen dazukommen, irgendwie Köln Panthers könnten dazukommen, Eintracht Braunschweig könnte dazukommen, Liria könnte dazukommen, Beach United aus dem Nordosten noch. Wen haben wir denn im Süden noch? Beton Boys ist die Frage. Da gibt es ja die Verschachtelung ein bisschen mit Futsalclub Stuttgart, weiß man also auch nichts. Ja. Und Futsalclub Nova im Südwesten, bisher nur einen Vertreter und dort kommt man ja doch recht sicher sogar rein. In die Qualifikation wenigstens. Also, wie du sagst, 20 Teams halte ich auch für total realistisch. Also, Good News für den deutschen Futsal. Und dann noch News, unser Artikel, den wir rausgehauen haben, Cur Vadis, wer den nicht gelesen hat, diese Woche veröffentlicht Cur Vadis Futsal Bundesliga. Und der Auslöser für den Artikel war so eine kleine, interne Diskussion einiger Vereine, wir können jetzt auch nicht mehr sagen, die sich so ein bisschen für die Verschiebung aus, wirklich ein Jahr Verschiebung auf 2022 ausgesprochen haben. Gut, dass von den Teams, die dabei sind, jetzt sogar einige eingereicht haben, ist natürlich ein bisschen opportunistisch, aber gut, war halt ein Foulplay, versuchtes Foulplay, aber es wurde ganz klar wohl festgelegt und dass die Futsal-Bundesliga kommt und vielleicht um 1, 2, 3 Monate verschoben wird. Aber das soll es dann gewesen sein. Aber wir haben trotzdem in dem Artikel mal so ein paar Argumente, die man natürlich bringen kann aufgrund von Corona. Ja. Weniger Einnahmen, weniger Zuschauer, mal versucht, das Ganze pro contra zu fahren, die Argumente, und sind hier eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, da gibt es natürlich Argumente, die man bringen kann, aber da auch heute niemand sagen kann, was 2022 ist, ist die Unsicherheit eigentlich genauso groß. Also warum sollte man warten, wenn es ja auch in der Futsalordnung steht, oder?
Ja, also ich will noch mal einmal ein bisschen was ergänzen, weil auch für alle wichtig zu wissen, auch wenn man sich jetzt gegen einen Start 21 da bewegt hat, es gibt ja ein paar Vereine, wir nennen es mal ein paar, es ist eine Handvoll tatsächlich, wir sagen aber jetzt nicht wer, und sich für die Verschiebung auf 22 eingesetzt haben, das ist absolut legitim. Das muss man also vorab sagen, es ist eine legitime Geschichte und deswegen haben wir diese Argumente auch aufgeführt, weil sie gerechtfertigt waren. Allerdings, und so, ich glaube, das ist auch das Credo, das sollten alle Teams vertreten, es ist sehr wichtig, dass die Bundesliga so früh wie möglich startet. Und wenn es möglich ist, und wir sehen, jetzt haben wir ungefähr, sicher schon am 2. April 13, dann vielleicht 20 Bewerbungen, das heißt 20 Mannschaften föderalistisch gut aufgeteilt in den Regionalverbänden, gehen davon aus, dass sie es schaffen können, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass wir sie jetzt starten können. Im Rahmen des nächsten halben Jahres. wenn man so möchte, beziehungsweise im Laufe 2021. Ob es da noch Verschiebungen gibt, monatsspezifisch, ist dahingestellt. Das ist auch der gesunde Weg, das zu planen, zu gucken, wie sieht es aus. Und der Artikel, glaube ich, der gibt dann auch einfach die Gegenargumente zu diesen Argumenten nochmal her und damit verbunden, ich denke, dass, da sind wir uns alle einig, so früh wie möglich sollte starten und mit den Erkenntnissen, die wir jetzt haben zu den Bewerbungen, können wir eigentlich sehr glücklich sein und ja, und auch eins darstellen, und das ist ja auch eins der Argumente in dem Artikel, es wird niemals mehr so günstig zu starten, vereinfacht gesagt, jetzt in diesem Jahr. Also, oder besser gesagt, es hat auch seine Vorteile, jetzt zu starten, und das sollte man sich vor Augen führen. Und du sagtest jetzt gerade, dann, wir wissen ja, welche Vereine sich zum Beispiel dagegen bewegt haben und jetzt trotzdem, dann postet man da sofort und sagt, man hat sich beworben. Ja, das ist ein bisschen, hat so Nebengeschmäckle, so ein bisschen doppelmoralisch oder ambivalent, wie auch immer. Ich zitiere mal jemand Unbekannten, der mir dazu was gesagt hat. Er hat gesagt, das ist ehrenlos. So, jetzt haben wir das Zitat auch eingebracht, den darf ich aber nicht nennen. Ja, aber damit verbunden muss man einfach sagen, ja, am Ende des Tages ist alles in Ordnung. Es ist einfach auch eine sehr starke Unsicherheit vorhanden gewesen, wie du gerade schon gesagt hast. Mhm. Und die wird aber nicht besser, wenn wir nochmal weiter verschieben, so früh wie möglich. Dann haben wir nämlich Tacheles, dann können wir arbeiten mit Fakten, die wir haben und können uns darauf einstellen. Wir müssen uns der Situation stellen und wenn das jetzt möglich ist, dann können wir es. Und das ist top.
Absolut. Wir hatten noch am Anfang, am Ende des Artikels, hatten wir nochmal mit auch mit Bewusstheit nochmal darauf hingewiesen, was man natürlich jetzt noch anpassen könnte. Ja. Um zu sagen, wir verschieben nicht etwas, aber wir tun etwas, um der Unsicherheit Rechnung zu tragen und auch vielleicht mehrere Teams partizipieren zu lassen. Wäre es im ersten Jahr kein Absteiger festzulegen, jetzt schon vor der Saison zu sagen, kein Absteiger, weil das würde natürlich das Rattenrennen, das ruinöse Rattenrennen reduzieren und es würde dann auch zwei feste Aufsteiger im Jahr danach geben können, sodass die Liga aufgestockt wird. Ja, jetzt Teams, die es nicht jetzt reinschaffen, weil die strukturell vielleicht noch nicht so gut aufgestellt sind, haben dann eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, sicher reinzukommen, nämlich 50% erhöht. Und ja. Das ist dann schon doch ein ganz guter Deal. Vielleicht kommt man ja nochmal zu der Annahme.
Ich würde das absolut befürworten. Ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht, schon ob so ein die Abstiegsregelung erstmal abgeschafft werden soll, also nicht absteigen. Und sportwissenschaftlich sehe ich die Corona-Situation eigentlich als absolutes Plädoyer dafür, dass man eben nicht absteigen sollte im ersten Jahr. Weil dann hat man eben die Möglichkeit zu wachsen, ohne Unsicherheit, dass man absteigt. Und finanziell hat man eine ganz andere Grundlage. Und der Konkurrenzdruck ist nicht so hoch, Rattenrennen ist nicht so hoch. Und das ist viel gesünder für eine professionelle Entwicklung. Und das wäre natürlich, wie gesagt, Corona ist eigentlich das absolute Plädoyer für eine Nicht-Abstiegsregelung in der ersten Saison. Ich hoffe, der DFB wird das nochmal überdenken und die Vereine werden vielleicht auch mal derartige Stimmen mit einbringen.
Absolut. Jo, hast du noch News? Sonst würde ich jetzt zum 2x20 Netto-Teil kommen.
Ich glaube, wir haben genug News gehabt jetzt. Ja. Ne? Feiern. Und jetzt geht's weiter mit Feiern. Mal schauen,
so, was
jetzt.
Okay, dann mach ich mal hier unseren. So, Sebastian, du startest heute.
Ich starte. Du startest. Aber willst du nicht passenderweise vielleicht starten?
Weil mein Thema passt ein bisschen besser zu der zu dem eben angesprochen. Nämlich mein Thema wäre tatsächlich in Anbetracht eben der einmal unseres Quo Vadis-Artikels und auch der eines Meetings, was jetzt stattfindet, nicht eines, sondern der Meetings in den Verbänden, die aktuell schon gelaufen sind oder laufen. Und das ist die Qualifikation. Das war auch ein Kritikpunkt, natürlich, die man stellen kann, die Bundesliga zu verschieben, ist, wir können es nicht sportlich austragen. Jetzt hat der Süden auch schon das ein System da vorgestellt, auch gesagt, ob das jetzt annulliert oder abgebrochen wird, das ist ja immer noch so eine Sache, was verbandsrechtlich möglich ist. Aber eigentlich nur realistisch bis zum 30. Juni ist ein Miniturnier unter den Vereinen, die sich für die Bundesliga qualifizieren möchten, also die jetzt die Lizenz eingereicht haben. Damit sinkt schon mal der Pool an Spielen, die auszutragen sind. Und der Vorteil wäre natürlich, dass man so eine Blase schaffen könnte, in welcher man zunächst PCR-Tests macht, 2 Tage vor dem Start und dann nochmal am Tag des Starts mit den Schnelltests agiert und entweder in einer Halle eines Vereins, die organisiert wird, oder eben in einer Verbandssporthalle das Ganze austrägt. Leider kann ich dazu nicht gar nicht so viel sagen, was bei uns im Westen gelaufen ist, weil es wurde wieder ein Maulkorb verpasst. Das muss ich auch mal ganz kurz vielleicht mit dir, bevor wir zu der zum Qualifikationsmodus kommen, ja. Die Maulkörbe. Ich finde, wir bekommen zu viele Maulkörbe. Wir haben im DFB-Meeting vor 4 Wochen einen Maulkorb bekommen. Jetzt gab es im Westen wieder Maulkorb. Ich meine, das sind alle Vereine, das ist eine offizielle Einladung.
Ja.
Und die Aufgabe der Verbände, der Regionalverbände und der Landesverbände ist es ja, die Interessen der Vereine darzustellen, transparent. Ja. Und wenn alle eingeladen sind, ist das doch die größte Transparenz. Und jetzt verstehe ich nicht so ganz, warum man dann sagt, aber hier die Informationen werden hier nicht rausgegeben.
Ich sehe das schwerwiegend. Darf ich einfach mal reingrätschen? Weil ich
du bist dran,
da muss man in so, wer einen Maulkorb vergibt für sowas, da muss man reingrätschen. Wir reden von gemeinnützigen Institutionen, die für die Gesellschaft einen Mehrwert darstellen sollen, aber die Dinge für sich geheim halten wollen, während aber, das ist auch im Futsal so eine ganz komische, ich sag mal auch so eine semi-professionelle Geschichte, finde ich. Also semi-professionell, das sind ja alles nur semi-professionelle Verbandsmitarbeiter, die da irgendwie halb ehrenamtlich und die anderen sind fest angestellt. Und dann finde ich das, das muss ich jetzt mal zum Ausdruck geben, ich finde das unter aller Sau, wenn man vorab die Info bekommt oder besser die Ansage bekommt, wir haben ja auch Leute, die machen noch ein bisschen Medien, das bleibt schön hier, was wir hier machen. Also das finde ich, ist unter aller Sau und da sollten sich alle Verbandsmitarbeiter, die sowas ausdrücken, mal Gedanken darüber machen, ob sie sich entsprechend gut auf sowas vorbereiten, ja, ob sie nicht auch mal ihr hinterfragen sollten, ob sie wirklich für den Futsalsport am Ende des Tages einen Mehrwert erzeugen wollen. Also es geht auch um persönliche Geschichten auch teilweise. Da bin ich jetzt echt, das kackt mich an. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, da haue ich jetzt auch mal so was raus.
Weil wenn du nicht mehr bei Ständestadt bist, wirst du ganz schön aggressiv.
Ja, ich war ja nicht mehr in dem West-Meeting dabei. Ich war aber beim DFB dabei noch. Und inhaltlich darf man einfach nichts mehr sagen, sollte nichts mehr weitergeben. Aber jetzt lass uns das doch mal übertragen auf den Fußball. In Fußball, solchen Sitzungen beim Fußball, wenn man da so Staffelleitungssitzungen hat, dann hat man sogar häufig Medienvertreter mit in den Sitzungen, damit das eben dann auch die Stimmen eingesammelt werden können von den Vereinen und damit man einfach schaut, ne, das ist halt eine offene, transparente Geschichte. Und beim Futsal hat man halt auf einmal diese, ich weiß es nicht, es ist für mich wieder ein Zeichen, dass man den Sport auch nicht ausgiebig irgendwie oder ausreichend mit Qualität und
Kompetenz. Das Argument ist ja, in beiden Fällen war es, ja, dass dann keine Diskussion entstehen, keine falsche Diskussion und keine, aber eine Diskussion ist immer gut. Und dass, wenn etwas falsch verstanden wird und sich dann die entsprechenden Abteilungen mit Fragen auseinandersetzen müssen, dient das wiederum einer Kommunikation, einer Wissensverbreitung und das ist doch Teil der Arbeit, sich mit den aufkommenden Fragen zu beschäftigen, aber den Maulkorb zu verteilen und bitte hier lasst das unter uns, was ja auch schon mal intern überhaupt nicht funktioniert, gerade im Westen. Ich muss das im Verein ja schon alleine mit 10 Leuten teilen, mindestens, die an der kompletten Planung beteiligt sind. Also, dass dann auch noch, dass die 10 das nicht auch weitertragen und so weiter in einem Amateurbereich. Ja, wir sind ja weiter bei gemeinnützigen, wie gesagt, gemeinnützige Vereine mit einer gemeinnützigen Aufgabe. Gut, aber wie kann man es lösen? Hast du eine Lösung vielleicht, dass man.
Ja, das wird sich ändern, sobald es professionalisiert wird. Dann hast du halt auch Interesse da und dieses Medieninteresse erzeugt Druck, um dann halt auch solche Sitzungen, wo ganz schnell Pressetermine kommen und so weiter. Und das ist jetzt alles so Klüngelei noch, aber ist, wie gesagt, man kann es sogar nachvollziehen, dass man Sorge trägt, dass man da gerade falsch was macht und deswegen eher Vorsicht gelten lässt, aber ich finde auch, der Diskurs würde eine viel bessere Dynamik und auch bessere Lösungsansätze fördern, weil man mehr Perspektiven reinkriegt. Und man tut da so, als wäre das ein Staatsgeheimnis, dass jetzt 5 Mannschaften aus dem Westen sich für die Bundesliga bewerben. Und jetzt hast du schon, weil deine Grundfrage war ja auch, wie sieht so ein Turnier aus am Ende des Tages? Dann hast du halt jetzt im Westen 5 Mannschaften, die werden sich jetzt in Duisburg treffen und dort an einem Wochenende einen Modus austragen, wo sich 2 Mannschaften direkt für die Bundesliga qualifizieren und eine davon, die dritte Mannschaft, wird dann in die Relegation gehen für die Bundesliga. So, und wenn wir das nicht, das dürfen wir jetzt wohl äußern aus den logischen Konsequenzen, die wir jetzt durch die Öffentlichkeitsarbeit
haben. Wir haben 4 Vereine aus dem Westen.
Vier. Ne, ja. Warte mal.
Vier. Alle,
ja, die selbst jetzt aktuell sicher. Ja, aber genau. Gut, du hast jetzt, glaube ich, Köln noch nicht genannt.
Ja, wissen wir nicht.
Ja, gehen wir mal davon aus, dass sie sich, also wenn die Kölner Panther sich da nicht jetzt für die Bundesliga bewerben, das wird wohl stattfinden. Gehe ich jetzt davon aus? Ist jetzt eine These? Okay, ich muss es als These gerade hier aus.
Sebastian Rauchs These.
Naja, das haben wir nicht aus dem Termin. Genau. So, das ist einfach nur so, dass da gehe ich jetzt davon aus, dass Köln sich bewirbt oder beworben hat gestern und auch bei diesem Turnier teilnehmen wird. So, und jetzt ist für mich oder für dich, für uns die Frage, wie sieht so ein Turnier aus?
Ja.
Damit das überhaupt sportlich qualifizierend.
Genau, einmal ist ja die Dimension, wie du es machst, also das Sportliche durchzuführen, terminlich, auch vor Ort, räumlich, zeitlich, aber auch regulatorisch. Also was schränkst du ein? Also beginnen wir vielleicht mal, wie musst du die Blase gestalten, was muss passieren, was muss vorliegen? Und der erste Punkt, der natürlich einfällt, so wie viele Spiele spielt man, wenn man jetzt irgendwie vier oder drei Teams hat, dann ist natürlich einmal die Möglichkeit, man wiederholt alle Spiele, also Hin- und Rückspiel. Dann gibt es die Möglichkeit, man macht nur ein Spiel gegeneinander, weil es gibt ja auch keinen Heim- und Auswärtsvorteil. Mhm. Und dann gibt es die Option, die gespielten Spiele in der Liga werden mitgenommen als Punkte, sodass auch gerade unter Corona-Schutzüberlegungen das Risiko reduziert wird und es werden nur die ausstehenden Partien gespielt.
Ja, aber jetzt kommen wir mal ganz konkret auf den Fall Westen. Da ist jetzt Düsseldorf, Schwerte, du hast Sennestadt, du hast Köln, du hast Wuppertal. Düsseldorf beispielsweise hat schon gegen Wuppertal in der Liga gespielt, hat schon gegen Köln gespielt und hätte jetzt also noch zwei ausstehende Spiele zu spielen in dieser Turnierform gegen Sennestadt und gegen Schwerte, weil sie ja die Punkte und die Siege gegen Wuppertal und Köln mitnehmen. Das heißt, während Sennestadt beispielsweise noch gegen keinen dieser Mannschaften gespielt hat. So, und das heißt, Sennestadt müsste vier Spiele spielen, wenn Düsseldorf nur zwei spielt. Jetzt müsste man das aber so platzieren, dass man hier nicht sagen könnte, Sennestadt spielt jetzt ein Spiel an den einen Tag und das zweite Spiel am nächsten Tag. Also da müsste auch ein Puffer zwischen den Spielen sein, damit man überhaupt auch mal fern und keinen wettbewerbsverzogenen, verzerrenden Turniermodus da hat. Ne? Also das ist jetzt gerade total spannend, wie das da ausartet als Modus, damit es tatsächlich sportethisch auch regulativ funktioniert, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Ne? Also da sehe ich jetzt gerade, ich sehe ein Problem, Düsseldorf hat halt jetzt schon seine Punkte mitgenommen und braucht nicht mehr spielen, hat auch zwei Spiele, muss sich eigentlich nur auf zweimal Belastung einstellen und Mannschaften wie Schwerte, Mannschaften wie Sennestadt müssen sich auf viermal Belastung einstellen. Köln und Wuppertal, ich glaube, müssen sich dreimal messen noch. Ich sehe da so ein kleines Ungleichgewicht. Jetzt ist halt die Frage, wie macht man es, ne? Und das, wie würdest du es denn jetzt machen?
Also ich glaube, vom DFB-Statuten kannst du, es ist ja alles nicht so einfach, wenn du annullierst, ja, dann ist die Frage, kann man das mitnehmen oder nicht? Es ist aber auch fair, weil die Spiele wurden ja eben schon ausgetragen, also es ist schon da fair zu sagen, wir nehmen auch unter Corona und die ganzen, ich überleg mal, wenn du alle Spiele spielst, das explodiert ja dann auch, da musst du auch noch die anderen Spiele spielen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die, also alle müssten vier Spiele spielen, das ist dann schon wirklich noch ein über doppelte hoher Aufwand, je nach Liga. Ja. Ja. Ich bin dafür, trotzdem die Punkte mitzunehmen, weil das einfach den Aufwand reduziert, die Sicherheit reduziert auch. Es darf ja nicht komplett entwertet werden. Man hat gespielt und das sind ja noch sogar noch die Ergebnisse, die unter normalen Bedingungen stattgefunden haben. Also eigentlich die wahre Leistung noch mehr widerspiegeln, als das eine Turniermannschaft zu sein. Ja, also das ist wirklich schwer. Das ist,
aber da hängt ja noch ganz viel dran. Jetzt du willst also die Hinrundenspiele zwischen diesen Mannschaften absolvieren. Das heißt, du darfst auch nur mit den Hinrundenkader spielen. Bist aber schon im Sommer 2020.
Da sind wir jetzt beim nächsten Punkt, was du angesprochen hast. Erstmal vor Ort, das machen wir gleich. Also okay, Regulatorien, gut. Was musst du wie regulieren?
Ja.
Da kommen wir gleich.
Aber erstmal nur. Okay. Nur wie das jetzt abläuft.
Sportlich,
wie
und
wie der Wettbewerb abläuft.
Räumlich, sportlich, zeitlich.
Okay. Gut, also ich sehe das ähnlich. Ich bin auch dafür, dass man die Punkte, die man hat, mitnimmt. Die Leistung, die erbracht wurde im Rahmen der Saison und im Rahmen der Hinrunde, weil wenn es eine Hinrunde jetzt ist, dann hat man das draufzusetzen. Jetzt muss man aber ein wichtig mit den Mannschaften abgesprochenes System entwickeln, dass man keine Überlastung hat, weil das ist wettbewerbsverzerrend. Sennestadt wird, und ich bin ja nicht mehr in Sennestadt, aber damit verbunden sage ich jetzt ganz klar, Sennestadt darf nicht zwei Spiele an zwei Tagen machen. Das ist Wettbewerbsverzug. also da muss schon eine Regeneration sein. Und gleichzeitig sprechen wir immer noch vom Rahmen, dass es immer noch, ne, in der Hinsicht jetzt aktuell immer noch halt ein Amateursport ist. So, das
war, meine, mit Homeoffice ist auch gar nicht so schwer mehr, die Spieler für eine ganze Woche in, nach Wedau zu karren oder in ja. andere Sportschulen, weil die können ja auch vom Büro aus arbeiten, vom Hotelzimmer.
Das sind aber soziale Kriterien. Ja, ja. Nicht jeder Spieler aus Sennestadt, sage ich dir, kann Homeoffice.
Ja, ja, okay, das okay.
Vielleicht in Düsseldorf, weiß ich nicht.
Das war nur eher Sacker. Also,
in Köln vielleicht.
Das war ganz
ernst. Oder Studenten. Aber damit verbunden, was ich sagen möchte, ist einfach, man muss jetzt soziale Kriterien beachten, man muss sportliche Kriterien beachten, damit man damit man die Punkte mitnehmen kann und Düsseldorf 2 Spiele macht, Köln und Wuppertal 3 Spiele und Schwerte und Sennestadt 4 Spiele. Und da muss man sich auch mal jetzt Gedanken machen beim Verband, wie man das fair macht und vielleicht auf 2 Wochenenden strecken. Hm. Anders geht es vielleicht nicht. Und dann, ob man das mit Tests macht oder sonst was, also ich bin ja eh selbst mit den Tests, bin ich ja eh nicht zufrieden, wie das da abläuft, aber gut, das ist ja eine andere Geschichte. Aber für den Sport ist es auf jeden Fall in der Hinsicht erstmal eine Absicherung, dass man da auch regulativ das absichern kann. Aber Mannschaften dürfen nicht durch erhöhten Belastungsaufwand jetzt oder Belastung in Verzug kommen. Das muss geklärt werden, weil dann kann man vielleicht noch von einem fairen Wettbewerb sprechen, weil ich finde es absolut d'accord, dass die 5 Mannschaften sich messen, die da sind und dass Düsseldorf oder auch und ja dann auch natürlich zu Lasten von Köln und Wuppertal natürlich die Punkte an Düsseldorf gehen, ganz einfach, weil es schon gespielt wurde. So, und jetzt würde ich aber gerne mit dir darüber sprechen, wie müssen wir das denn machen mit den Karten?
Wir haben noch einen Punkt, warte mal.
Ach du, Entschuldigung.
Einen habe ich noch, strukturell. Wenn, nämlich, ich würde sogar sagen, du brauchst 3 Wochenenden, denn es kann der Fall eintreten, dass in einem dieser anderen 2 Wochenenden ja ein Corona-Fall trotzdem passiert. Das heißt, du musst das Turnier abbrechen. Das heißt, du müsstest ja anfangen, also 30. Juni ist die Deutsche Meisterschaft auch als Blasenturnier wahrscheinlich.
Ja.
Das heißt, du müsstest ja eigentlich schon in Ende Mai müsste das erste stattfinden, dann das zweite und dann das Ersatz, einfach nur als Puffer. Dann sind wir dabei, dann haben wir es ja aber auch eigentlich gemacht. Mit Tests muss es sein, finde ich, auch wenn das Kosten verursacht. Also ganz ehrlich, wer jetzt in die Bundesliga will, der muss auch dann mit hohen Corona-Testkosten rechnen. Das muss jetzt investiert werden. So, sonst
ja, da kann vielleicht der Verband auch unterstützen. Wir haben ja auch Schiedsrichterkosten bezahlt jetzt. Diese Kosten können ja jetzt übernommen werden. Also es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal, vielleicht kann da ein Solidaritätsentscheid
kommen. Der Verband könnte raus sein. Der Verband könnte sagen, also wir hier finanzieren hier überhaupt nichts, ja, weil wenn es da ungeht, machen wir Quotientenregel. Aber ihr wollt eine faire Lösung haben. Ja, der könnte auch ganz schön sich.
Also, da kommst du juristisch gar nicht durch. Also, was denn, wenn der Verband. Dann sind wir wieder da, das sind wieder semi-professionelle Gedanken. Was ich aber sagen will, ist einfach. Also jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht, aber was ich meine ist, die Kosten für solche Tests kann man über die aktuellen Beiträge zur Liga sicherlich finanzieren. Die Frage ist halt nur, inwieweit wird das quersubventioniert von den anderen Vereinen. Aber jeder kann seinen Beitrag, den er gegeben hat, auch da einfließen lassen, weil wenn du nur 5 Spieler hast, zahlst du halt nicht so viele Schiedsrichter wie für eine ganze Saison. Und das heißt, das Geld ist ja schon da. Das ist schon auf dem Konto des Verbandes. Das kann dafür nach Rücksprache mit den 5 Vereinen, kann deren Beitrag einfach dafür genutzt. Also da sehe ich gar kein Problem, für 3-4 Spiele da das pro Mannschaft die PCR-Tests zu organisieren. Das sind, glaube ich, wenn ich das mal hochrechne, so 800, 900 Euro vielleicht, die für die Tests draufgehen. Und wir haben da ja schon Erfahrung, wie man das dann alles auch ohne Tests, aber wie man das strukturell vom DFB macht, haben wir in Duisburg schon gesehen letztes Jahr. Also Konzepte sind unendlich da, oder gute, nachgewiesene, schon ausprobierte Konzepte sind da. Also da sehe ich gar kein Problem. Der Punkt ist, ab wann setzt du die Spiele? Da finde ich die Idee auch besser, tatsächlich mehrere Wochenenden, vielleicht sogar 3 zu nehmen und als Alternativkonzepte sich die Mittwoche rauszunehmen. Also, dass man vielleicht schaut, man ist doch im Westen zum Beispiel in Duisburg zentral. Da macht man einfach, wenn es möglich ist, du hast 2 Hallen parallel zu bespielen, wunderbar, dann machst du einfach 3 Samstage und machst 3 Mittwoche. Dann hast du also einen Puffer enorm und die Mittwoche sind Ausweichtermine, falls es Probleme gibt. Und dann, das wäre doch eine Idee, dass man das sauber hinkriegt. Und das Geld sollte auch da sein. Wie gesagt, die Beiträge sind bezahlt von dem Verein. So, und da ist das Geld da. Da sind Tausende von Euros pro Verein gezahlt worden und die werden sicherlich da einfließen können. Und da wird sich der Verband sicherlich wenig Gedanken machen müssen, wie man das finanziert. Oder die Vereine, hoffe ich.
Ja. Dann können wir jetzt zu deinem Punkt kommen. Regulierung. Gerade hinsichtlich der Spieler. Also, wer darf da überhaupt spielen? Ja, weil das hast du ja schon angeschnitten. Also, ja, wer darf da spielen? Was würdest du sagen? Denn es gibt ja das Problem, mit welchem Kader darf man antreten? Was ist jetzt auf einmal mit kurzfristigen Neuverpflichtungen, die ja möglich sind? Einmal Ausländer, die in Nicht-UEFA-Ligen spielen, also nicht in offiziellen Futsal-Ligen, aber auch alle Fußballer, die ja nicht spielen, also bis zur Regionalliga sogar, könnten jetzt eingesetzt werden mit einer Woche Anmeldezeitraum, ne?
Ja, theoretisch. Aber wenn wir jetzt von einem Konzept sprechen, wo wir eine Hinrunde mit den Spielen abschließen, so, dann wirst du aber auch sehen, also auch noch ein letzter Hinweis, das Gute ist, dass ich glaube, Düsseldorf in Köln gewonnen hat. Das ist schon mal gut. Das heißt, Köln kann nicht auf das Auswärtsspiel plädieren, was sie verloren haben. Wuppertal könnte plädieren, die haben in Düsseldorf verloren, glaube ich. So, dass sie doch das Heimspiel hätten. Das gibt's noch, da gibt es noch ein paar Problemchen sicherlich, wenn man diesen Gedanken fließen lässt. Aber was ich sagen will, ist, jetzt kommst du auf den Punkt, es ist halt eine Hinrunde, die abgeschlossen wird. Und wenn wir schon von veränderten Modi und von Regeländerungen reden, dann sollte hier auch sicherlich eine Hinrunden-Kaderebene gestaltet werden. Das heißt, im Winter Neuzugänge sollten eigentlich nicht dran teilnehmen, weil das würde wiederum zur verzerrten Wettbewerbsebene führen. Ganz klar und deutlich. Gibt uns Gegenargumente. Für mich, wenn man eine Hinrunde abschließt, hat man den Hinrunden-Kader zu nehmen. Sonst wäre nämlich die Hinrunde sowieso. Das ist ja auch wieder, das wäre ja ad absurdum. Das wäre schwachsinnig in der Hinsicht, das anders zu machen. Aus meiner Sicht notwendigerweise den Hinrundenkader wählen, keine Winterneuzugänge. Düsseldorf ist ja, glaube ich, auch die einzige Mannschaft, die da großartig auf dem Markt aktiv war. Wuppertal hat sich auch was hin und her geschoben. Wir reden ja gerade über den Westen, einfach mal so ein Beispiel, ein Praxisbeispiel zu haben. Aber das darf einfach dann nicht sein, wenn man die Hinrunde als Variable für die Bundesliga-Qualifikation nimmt.
Ich glaube, da würde ich nur einen Gedanken mit reinstoßen. Ja, ich bin ganz klar bei dir. Also man darf nicht sagen, wer an dem Tag angemeldet ist, darf das spielen. Das wäre einfach eine zu große Verzerrung. Auf der anderen Seite muss man bedenken, dass ja auch Spieler zum Winter gewechselt sind und die Vereine diese Wechsel kompensiert haben mit Verpflichtungen. Das heißt, wenn ich nur den Hinrundenkader nehme, habe ich das Problem, dass einige Teams überproportional viele Spieler verloren haben. Aber sie haben ja Ersatz. Der Ersatz ist ja da. Das heißt, die Frage für mich ist nicht, ob wir überhaupt eine Deadline setzen, aber wann. Und ich wäre eher jetzt für den 1.4. Weil jetzt haben sich alle qualifiziert. Okay. Jetzt steht der Kader fest. Ja. Weil jetzt habe ich die Bundesliga-Qualifikation mit meinem Kader eingegeben und damit auch das Commitment gegeben. Gut, jetzt spiele ich noch meine Bundesliga-Qualifikation. Das heißt, 1.4. Dann sind die Wechsel kompensiert, wenn ich Spieler verloren habe. Das Argument, wir spielen eine Hinrunde und deshalb auch den Hinrundenkader, kann ich voll verstehen. Jedoch fehlen ja Spieler, die eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Und die kann man ja nicht jetzt auf einmal zurückholen. Die können das ja nicht einfach spielen. Das ist alles problematisch.
Ja, das ist dann die erhöhte Komplexität. Aber da muss man dann individuelle Lösungen finden dafür, damit man eben nicht zu weit verzehrt. So, das ist eben das Problem, dass die einigen Mannschaften so geplant haben und die anderen Mannschaften so geplant haben, Spieler so geplant haben, die anderen so, weil einfach alles unsicher war. Wir wussten nicht, wann geht's weiter. Jetzt haben wir auf einmal so für manche wird es auch ein verkacktes kleines Turnier werden. So vor allem für die Mannschaften, die nicht durchkommen. Da kann ich sagen, die werden dann immer
beschweren. Oh, da sind wir schon. Stopp hier.
Da werden sich auch Mannschaften beschweren, die halt Platz 4 und 5 machen und nicht 1, 2, 3. Die werden sich auch über den Modus beschweren und sicherlich auch noch prüfen, ob das so war und so weiter. Da wirst du wieder ganz viel Gemecker haben am Ende des Tages. Aber man sollte möglichst sportethisch da vorgehen. Und wenn man, du legst jetzt den 1.4. ran. Okay, aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Man sollte es früher setzen, weil man sonst eben eine Wettbewerbsverzerrung hat. Weil sonst, kann ich dir ganz ehrlich sagen, wenn wir den 1.4. nehmen, dann würde ich sagen, sorry, dann nehmen wir die Punkte aus der Hinrunde vielleicht nicht mit. Weil dann hast du neue Mannschaften auf einmal. Dann müsste man wieder den Punktemitnahmecharakter neu diskutieren und vielleicht.
Und du hast ja sowieso neue Mannschaften. Du hast ja neue Mannschaften, weil Spieler nicht bereitstehen, die in der Hinrunde noch da waren.
Ja. Genau. Dann musst du den Hinrundencharakter in der Hinsicht nochmal relativieren oder schauen, individualisiert, wie ist das möglich? Ist halt eine weitere wichtige Frage. Es ist ein hochkomplexes Ding, das muss man einfach sagen. Also in der Hinsicht komplex, weil da müssten sich auch Mannschaften jetzt erstmal offenbaren, müssen dem Verband mitteilen, wie das aussieht dort. Und der Verband hat ja sowieso Einblick auf die Transfers und so weiter. Mhm. Und das muss im Dialog geschehen jetzt. Ich weiß, und das können wir, dürfen wir das raushauen, in dem Termin im Westen wurde ja jetzt noch kein nichts. Ergebnis genannt. Ja,
nee, da dürfen also, nichts wurde untersagt, so. Wir dürfen nicht sagen, was in diesem Meeting getan wurde. Genau. Ja, aber die Diskussion ist offen. Also ist das noch nicht 100% entschieden.
Jetzt, ja. Wir diskutieren einfach mal jetzt, was man da diskutieren hätte können oder können jetzt diskutieren werden könnte. Ja, aber da muss jetzt dialogisch vorgegangen werden. Da muss eine Einigung gefunden werden und die einen werden den Nutzen haben wollen und die anderen den. Und dann wird man Mittelweg wählen müssen. Ganz einfach. Für mich, wenn ich ein Verein wäre, ich wäre ganz klar für die Hinrunde, wenn ich ein Verein wäre, der zum Beispiel nicht transferiert hat in der Zwischenzeit, weil er eben nicht davon ausging, dass das jetzt so ein Kackturnier wird. Ne? So,
aber halten wir es fest, ob nun 1.4. oder 1.1., was ja nicht sein darf, ist 30.5., ein Tag vor dem Turnier. Weil, ja, weil dann kannst du ja wirklich, du könntest aber mit der Regionalliga-Mannschaft von Rot-Weiß-Essen anfangen. Ja, also ja. Die können einfach kommen und spielen für dich die Qualifikation. So, das muss ja unterbunden werden.
Da geht es um die Bundesliga-Quali. Also da muss jetzt ein dialogisches Verfahren stattfinden. Alles andere wäre amateurhafter denn je. Ganz einfach.
Absolut. Ja, dann bin ich vorbei mit meiner Halbzeit.
Halbzeit.
Durchatmen. Schwieriges Thema. Harter Tobak. Ja, jetzt bist du dran. Soll ich mal die Glocke läuten?
Glock mal läuten. Genau. Bumm. Das ist eine Sirene, ne? Die sireniert. So. aber bleiben wir mal bei der Bundesliga. Bundesliga wird ja auch sehr interessant und man kann ja schon hier und da auch gerade sehen, dass manch ein Spieler angefragt wird. Ne? Es werden Spielertransfers auch schon für die Bundesliga jetzt eingewickelt. Man sieht im Süden ganz viel Bewegung, in Stuttgart beispielsweise sehr viele Legionäre, Kroatien, Bosnien. Da kommt einiges dazu an heftiger, ich sag mal, Futsal-Expertise auf dem Platz. Also Spieler, die wirklich Kaliber sind, beziehungsweise im Verhältnis zu dem, was wir bisher in Deutschland hatten. Das heißt für mich jetzt auch, um in Zukunft weiter deutsche Spieler oder deutsche Nationalmannschaftsebene mit der Bundesliga fördern zu können, muss man sich erstmal heute die Frage stellen, wer sind eigentlich die besten Futsalspieler auf dem deutschen Futsalmarkt und wer davon sind die Deutschen? Und welche deutschen Spieler, wenn man, ich mache mir einfach mal gleich hier nebenbei den Nationalmannschaftskader auf, den aktuellen, welche dieser deutschen Spieler haben wirklich das Potenzial in einer Bundesliga gegen diese ausländische Konkurrenz mitzuhalten? Das wäre jetzt meine Frage, über die würde ich gerne in dieser Halbzeit diskutieren. Weil wir haben ja schon mal hier und da mal Thesen rausgehauen, das ist eine Handvoll oder sowas. Aber wir sehen jetzt Bewegung schon. Und und deutsche Nationalspieler werden ja nicht unbeliebt sein in der Bundesliga. Das ist Marketing, das ist natürlich, und da jetzt die Frage, mit welchem kannst du diesen Marketing-Effekt der Nationalmannschaft auch sportlich mit Leistungsfähigkeit in Balance setzen? Ja, Herr Weimer. Was sehen Sie für Spielerpotenzial?
Also erstmal fehlt unser Christian Wölfelschneider komplett im DFB, in der DFB-Sichtung. Jetzt muss ich mal Werbung für Christian aus Mainz machen. Lieber Marcel Losfeld, guckt euch für den Christian aus Mainz an. So, gut, für Christian erledigt.
Torwart,
Christian Wölfelschneider. Nicht Wölfelschneider. So, jetzt hast du schon mal die Werbung gemacht.
Auch nicht, Waffelsnieder. Das wäre nämlich der Waffelschneider.
Auf ja, richtig. So, jetzt kommen wir zur ernsthaften Fragestellung hier. Und das sind ja immer zwei Dimensionen, wenn wir über Potenzial sprechen, über aktuelle Leistung und Potenzialleistung. Denn einige Futsalspieler in Deutschland haben noch gar nicht so lange Futsaltraining bekommen. Gerade die Spieler aus Hamburg, um das mal zu erwähnen, haben viel weniger spezifisches Futsaltraining bekommen als Spieler in Weil-Imdorf und vor allem Hohenstein. Das ist so eine Komponente, die es aktuell schwer macht oder wo ich unterscheiden würde zwischen, wo steht der Spieler aktuell und wo kann er vielleicht durch die Bundesliga mit Training stehen in 2-3 Jahren. Und bei einem Spieler, der schon Futsaltraining hatte, der aber auch noch ein bisschen Potenzial hat, weil er eben noch kein Profitrainer und auch mit wenigen Einheiten drin hat, ist natürlich Memo Söser.
Also warte mal, Profitrainer. Also
ja, Sebastian Rauch war da. Weniger Training, ja, zeitlich. Aber
wir müssen hier Quantität und Qualität unterscheiden. Okay. Also, das ist schon wichtig. Ja, aber da kann ich dir aus Erfahrung aus Sennestadt sagen, Memo Söser hat sich über sehr viel eigenes Tun und dann auch gleichzeitig über Impulse in 1 bis 2 Mal Training die Woche. So. Und das, ob das, also, red doch mal weiter.
Aber da ist noch Potenzial da. Also, das meine ich, ist noch ein bisschen Potenzial da. So, und einfach aufgrund der Futsal-Bewegung für mich immer klar, wie viel Finters macht ein Spieler. Ich finde langsam, das zu sehen, oder ich kann fest sagen, auch gerade bei unseren Holländern, die jetzt bei uns bei Düsseldorf immer wieder dann auch im Training sind, sieht man, wer kann denn Futsal finden. Und das können die, dann kann ich sagen, okay, jetzt ist jemand auf dem Status, jetzt macht er Automatismen und jetzt kann er auch effizient spielen. Und da fehlt es doch noch ganz schön oft in deutschen Spielern. Und Memosch hat da noch Potenzial und ist aber auch wirklich talentmäßig als aller Spieler da top dabei, der auch gut seine Community, glaube ich, gut ziehen kann und der auch international da schon gezeigt hat, dass er die Leistung hat. So ein Spieler, den ich persönlich gut finde und mag, auch weil vom Typ her auch ein ganz anderer Futsal-Typ ist, der ist Christopher Wittig. Und aber da bin ich wieder gar nicht so klar, ob er noch Potenzial hat, weil er eben schon so lange jetzt Futsal-Training auf hohem Niveau bekommen hat. Ich weiß nicht, ob da noch ein Boost kommt mit der Futsal-Bundesliga. Das wird spannend sein, den ich aber auch eben aufgrund seiner Eigenart als Spieler ganz gut mag, als so ein deutscher Spieler. Und Saglam aus Hamburg, der für mich das meiste Potenzial hat, weil er am wenigsten Training bisher hatte. Da freue ich mich sehr, Uno Saglam in der Entwicklung zu sehen. Für mich da ganz, ja, also, ganz wichtig dabei, das, die Entwicklung noch zu sehen, ja.
Willst du noch mehr nennen? Jetzt habe ich habe mir gerade notiert, du hast Söser, Wittig und Saglam so, sag mal, aktuell beste deutsche Spieler genannt. Und bei Söser und bei Saglam siehst du mehr Potenzial als beispielsweise bei Wittig noch. Können wir noch gleich weiter.
Ja, genau, so würde ich es mal jetzt erstmal stehen lassen. Die Torhüter jetzt mal rausgezogen, die machen wir, oder wollen wir die auch gleich mitnehmen?
Ja, aber ich finde das geil, du hast jetzt gerade auch drei unterschiedliche Positionen. Saglam ja, der eher auf dem Fixo spielt, Söser auf dem linken Ala als Rechtsfuß und Wittig vielleicht auch mal auf dem rechten Ala als Linksfuß. Und jetzt fehlt uns noch ein Torwart, gegebenenfalls, und ein Pivot. Hast du noch einen?
Ja, Pivot ist in Deutschland ganz schwer. Ich finde, wir haben weiterhin kein Pivot. Also kein durchdringenden Pivot, der das schon so gut spielen kann, dass er im Spiel das entscheidet und dann auch sich entstehen die Drehung hat, haben wir auch im Analysevideo mal mit der Nationalmannschaft ja besprochen. Ist ganz, ganz schwer. Vielleicht nennst du gleich mal einen Namen und dann sage ich, okay, gut, ich sehe noch keinen so richtig. Da ist also das größte Potenzial für den deutschen Futsal. Es wäre wichtig, dass wir ein Pivot spielen. Wir hoffen ja alle auf Manuel Fischer, einfach aufgrund seiner Ausbildung. Ob das jetzt kommt, ist die Frage, wie viel Futsaltraining macht Manuel jetzt dann auch mit der Bundesliga? Kriegt er den Push? Ist es in dem Alter noch möglich, diese sehr spezielle Position noch zu verbessern? Auf der Torwartposition sind wir ja eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Wir haben eben mit Philipp Less einen Torwart, der sich unfassbar gut entwickelt hat, der auch weiterhin, der medial, super wichtig, ne? Der ist einer der medial präsentesten Spieler überhaupt, Futsalspieler, der macht unheimlich viel in Social Media. Ich finde das mega, was Philipp da abzieht, weil das auch der Community einfach hilft, Futsal auf die Landkarte zu bekommen. Dann hast du Goethe, den ich stark finde, von 1894, der ist gut aufgestellt. Wir haben, Christian Wölfelschneider aus Mainz, wenn Mainz dabei ist. Finde ich, war jetzt nicht ganz so uns ernst gemeint, eines der unterbewerteten Torhüter. Und für Deutschland. Und dann haben wir Pavlos Wiegels, den ich bestimmt irgendwo in dem deutschen Verein jetzt sehe in der Bundesliga.
Ja.
Das wird spannend sein. Ich sehe jetzt aber auch keinen Torwart mit Zukunftsperspektive. Sind ja auch jetzt alle noch nicht so alt. Aber das wäre es dann erstmal für mich. Dahinter kommt jetzt auch weiter keiner. Marco Pohl war immer ganz gut auch mit dabei. Aber da wäre ich jetzt auch schon an der Maximalleistungsgrenze, weil er auch schon so lange Futsaltraining hat. Und den, weiß gar nicht, spielt ja auch nicht so oft bei Hohenstein. Also bin ich jetzt auch nicht sicher.
Da ist der Legionärstorwart, der im Tor steht.
Genau. Also dann so, das sind die drei Torhüter, die ich sehe. Und da macht Philipp da ja schon eine ganz gute Entwicklung.
Ja, das sind ja, jetzt hast du eine ganze Menge Namen genannt. Ich habe mir das jetzt mitnotiert. Und du sagst schon richtig, auf der Torwartposition sehe ich uns eigentlich auch schon, da ist eine gute Entwicklung die letzten Jahre passiert. Ne? Wiegels ist ja auch schon im Ausland, zwar jetzt in zweiten Ligen unterwegs, was aber schon deutlich höheres Niveau hat als unsere Regionalligen, das muss man auch sagen. Mit Pless, der natürlich auf allerhöchstem Niveau jetzt auch mal gegen die Schweiz, auch Corona-bedingt aus meiner Sicht, wegen der fehlenden Wettbewerb und Trainingsintensität, sicherlich dann mal ein paar Fehler gemacht hat, aber bis dato gegen Top-Nationen auch wirklich super gute Entwicklung nachgewiesen hat. Und der sehe ich auch auf der Torwartposition mit Wiegels und Pless. Und dann hast du noch weitere genannt. Ich sehe auch Christian Wölfelschneider, ich sehe auch den Göde. Wobei den Göde sogar von der Technik und so weiter schon eher weniger, muss ich sagen. Da bin ich auch, wenn als aus Trainersicht würde ich sagen, ja, der hat gute Leistung mal gebracht. Aber so ein Wiegels und Pless sehe ich jetzt aktuell, sind, wenn ich jetzt nur von zweien sprechen muss, würde ich sagen, Wiegels und Pless sind da auch ganz berechtigt in der Nationalmannschaft. Pless ist aber jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, der wird morgen, 3. April ist es, glaube ich, wird er 30 Jahre alt. Also das davon, wobei auf Torwartposition möchte ich mit dem Alter auch relativieren. Man sieht einfach auch, der hat in
Siehe letzten... Torwart von Georgien, der spielt weder Alter noch Gewicht eine Rolle.
Ja, ja, aber das, genau, das müssen wir auf Torwartposition, da wollen wir dem Philipp Pless, der hat noch viele Jahre vor sich und wenn er so eine Entwicklung weitermacht, wenn die Kurve wieder durch die Intensität und Wettbewerb und Training zunimmt und er hat vollen Fokus auf dem Futsal, dann sehe ich ihn auch mit Wiegels zusammen weiter stabil als Nummer 1 und 2 in Deutschland, ganz klar. Also die Torwartposition für mich, altersspezifisch, Wiegels ist 26, ein gutes Alter auch noch, um sich weiterzuentwickeln und Pless auf Torwartposition auf jeden Fall gut besetzt. Die beiden sollten auf jeden Fall Bundesliga spielen, so aus meiner Sicht, um den deutschen Futsal auf der Position weiter zu fördern. Dann hast du Salam genannt als Fixo. Ich sehe das ähnlich wie du in Hamburg, wobei ich das nicht so quantitativ runterschrauben würde wie du, als würden sie in Hamburg gar nicht trainieren. Die machen da auch Training und vielleicht nicht quantitativ so extrem viel. Ich würde das so ähnlich wie in Sennestadt betrachten, glaube ich. So, die werden auch ihre ein-, zweimal Training machen und sind auch gut bezahlte Fußballer im Amateurbereich noch sicherlich nebenbei. Salam ist jetzt, glaube ich, ich gucke mal in die, der ist jetzt ja doch, der ist jetzt schon 28 geworden, aber er hat so typische, ich sag mal, der hat einerseits auch das Mindset für Futsal, finde ich, der ist so ein Frecher, der ist druckresistent, der startet Aktionen von sich aus Druck, das ist die Kreativität, die ich da bei ihm sehe, und der hat die Moves in der Hinsicht, der die Voraussetzung für Moves, der ist technisch super, als Fix so sehr torgefährlich. Ja, wenn man weiß, wie man gegen ihn spielt, dann hat man sicherlich Schlüssel, um da was zu machen, weil er individual taktisch, also die Technik, die er hat, auch Individualtechnik, noch nicht wirklich in den richtigen Situationen hier und da hundertprozentig reinbringt. Da fehlt dann vielleicht noch ein bisschen Training. Aber ich sehe auch da bei ihm ein großes Potenzial. Also Ono Salam sehe ich auch als einen der Top-Spieler, zusammen tatsächlich auch mit Memo Schlöser. Memo Schlöser kenne ich ja jetzt selbst, wahrscheinlich mit am besten in Deutschland als Trainer. Aber damit verbunden, ja, wenig Training, dafür aber sehr viel, sehr schnell adaptiert. Das muss ich sagen. Du siehst bei ihnen wirklich, wenn ich die Nationalmannschaft mir anschaue oder auch die Liga, dann sehe ich einfach keinen deutschen Spieler, der so viel Futsal, Individualtechnik und Individualtaktik, also auch diese Technik in den richtigen Situationen taktisch einsetzen kann, sehe ich einfach keinen Spieler. Das ist nicht umsonst der Rekordnationalspieler, ist 26 Jahre alt, wird Ende des Jahres 27. Ich glaube auch, im Verhältnis zu Wittig beispielsweise, der, wie du schon richtig sagst, qualitativ und quantitativ wahrscheinlich schon Bundesliga-Niveau hat in Hohenstein. Das muss man einfach sagen. Da haben wir die Evidenz schon. Aber ich sehe jetzt keinen Söser bei Wittig. Ich sehe auch keinen Salam bei Wittig. Ist ein super Spieler, Wittig, aber ich glaube nicht, dass er nochmal.
Nur mal kurz Fun Facts. Ich sehe mich gerade auf der DFB-Seite zufällig. Ja, Wittig ist tatsächlich Top-Torschützenkönig der unserer Nationalmannschaft.
Ja,
gefolgt von Memo Schlöser, Ono Saktam und Michi Meier. Den haben wir natürlich in der Diskussion gerade nochmal vergessen. Kannst du nochmal das sozusagen zu Michi?
Komm ich gleich drauf. Aber lass uns mal über Wittig sprechen. Einfach das Verhältnis von einem Wittig und einem Söser und Salam sehen. Wittig hat einfach schon geile Bedingungen. Wir haben schon die Evidenz bei ihnen. Ich glaube, ob er nochmal zwei, drei Stufen höher gehen kann, das ist eher fragwürdig als bei einem Salal oder einem Söser, die werden sicherlich durch höhere Quantität und auch nochmal neue Impulse qualitativ sicherlich tolle Schritte machen können. Und ich sehe diese beiden auch aus der aktuellen Nationalmannschaft auch in der Bundesliga auf einem hohen Niveau. Ich würde sogar sagen, dass sie mit höchstes Niveau auch mit den ausländischen Spielern auf mittelfristiger Perspektive mithalten können. Und ich sage das auch nicht ohne Grund. Ich vergleiche das zum Beispiel mal gerne mit Gabriel Oliveira von Hohenstein, der ja, ich sag mal, bei der deutschen Meisterschaft bei der letzten sicherlich auch von den einen oder anderen Experten als der beste Spieler auf deutschem Futsalboden abgefeiert wurde. Der hat eine wahnsinnig gute deutsche Meisterschaft gespielt, bei Hohenstein ganz wichtiger Schlüsselspieler. Ich kenne ihn aus Sennestadt, wo er die gleichen quantitativen Bedingungen vorgefunden hat wie Memosch Söser. Und da fand ich Memosch unter gleichen Bedingungen tatsächlich einen Tick besser. Individualtaktisch, technisch auch. Das heißt, es spricht halt auch nochmal für solche Kaliber wie Söser und Salam, dass sie mit der richtigen Quantität und mit der richtigen Struktur Bundesliga auch ein Spieler, der aktuell als der beste Spieler auf dem deutschen Fußballboden geschätzte, mithalten können, wenn nicht besser werden. Also das ist ein wichtiger Hinweis für mich, um diese beiden Spieler auch nochmal in den Mittelpunkt der Bundesliga zu rücken. Da sehe ich die beiden nämlich. Und dann hast du den Pivot genannt. Ja, da sehe ich es ähnlich. Ein Fischer wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt, mit jetzt mittlerweile 31, wird auch 32 dieses Jahr. Ich habe Zankl immer noch so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Vielleicht konnte er auch noch ein bisschen kommen, aber ist auch schon, muss man auch leider sagen, ist auch schon, jetzt wird auch, ich glaube, 30 dieses Jahr.
Ja, wir haben echt ein Altersproblem auch, ne? Ich habe jetzt auch gerade mal, ich bin nochmal den Kader so durch, die Lehrgänge. Wir haben eigentlich unter 25, kommt da nichts. Und das vielleicht noch das, wovon wir uns am meisten erhofft haben, war Elias Saad aus Hamburg und der spielt aber jetzt Regionalliga Fußball. So, der ist raus aus dem Futsal, der ist komplett weg.
Der ist im bezahlten Fußballgang.
Ist schade.
Ich sag dir auf der Pivot-Position, Hakan Erdem war damals ja, ich weiß noch, kurz in der Nationalmannschaft, weil er dann anschließend leider einen Kreuzbandriss hatte und ist jetzt auch gewechselt zu Gütersloh. Aber wenn der sich nochmal aufraffen würde, der hat auf jeden Fall das Potenzial, der ist noch keine 25. Ich glaube, der ist jetzt 25. Der hat das Mindset und auch die individualtaktischen und technischen Aspekte eines Pivots, die auf höherem Niveau, hat er gegen Japan zum Beispiel bewiesen. Für mich. Also so viele in der Nationalmannschaft hat das immer sehr, sehr gut gemacht. Hakan Erdem könnte nochmal kommen, aus meiner Sicht. Ich sehe nämlich auch leider keine Pivots in Deutschland. Die Pivot-Position ist einfach ganz schwach besetzt. Ich würde jetzt sogar Hakan Erdem auf die Liste schreiben, wenn man sich nochmal einen guten Pivot für die Nationalmannschaft vorstellen könnte. Dann muss man den nochmal beachten. Ich denke aber, es kommen neue Spieler dazu. Und wie du schon sagst, die Altersstruktur ist tatsächlich, wir gehen alle Richtung 30. Hm. Ich habe mir auch die Liste aufgemacht. Der jüngste Spieler des aktuellen Kaders ist Fuad Agnima aus Sennestadt mit 97er Baujahr. Der ist jetzt 23 Jahre alt aktuell. Und der hat auch, den kenne ich ja auch persönlich, der hat auch diese individualtaktischen, technischen Aspekte im Futsal. Das hat er, in Sennestadt wird halt viel Wert darauf gelegt, diese qualitativen Werte, weil wenn man Quantität nicht hat, dann muss man sehr stark qualitativ arbeiten. Aber den sehe ich da auch noch, der kann sich auch noch entwickeln, ist halt jung, aber eher altersbedingt natürlich und der müsste einen größeren Rahmen kriegen. Also dann hast du jetzt, sagen wir mal, 3-4 Spieler aus meinen, plus Torwart, und aber auf dem Pivot wahrscheinlich keinen, der das Niveau da halten kann, mitspielen kann.
Vielleicht noch Zankl, da hast du recht. Wenn noch Zankl, kannst du.
Ja, wenn noch Zankl, der kann es nämlich. Also wenn der quantitativ höher wird, den finde ich, ich finde den super. Der ist auch Linksfuß, anders auszurechnen. Und der hat auch gezeigt bei der Nati gegen die Schweiz, als er reinkam, auf einmal war da vorne Präsenz. Diese Präsenz hat für mich auch nur da Zankl und ein Hakan Erdem gegebenenfalls, wenn er dann mal wieder fit wird. Aber da habe ich gar keine Infos. Aber diese beiden würde ich jetzt so aktuell sehen, dass sie das Potenzial haben und auch die Leistungsfähigkeit. Aber sonst, unsere stärksten Positionen in Deutschland sind einfach Torwart, Fixo, also Torwart mit Wiegels und Pless, ganz klar. Zwei Top-Torhüter, finde ich, die auch internationales Niveau erreichen. Jetzt schon. Dann hast du mit Fixo Salah mit enormem Potenzial und Söser, der schon internationales Niveau nachgewiesen hat und gleichzeitig aber auch noch Potenzial hat auf den Ala. So. Und dann hast du, wie viel sind das jetzt? 4, davon 2 Torhüter, plus Wittig vielleicht, der auch noch Deutsch, ne? Hast du 5. Dann hast du deine Handvoll, aber du hast eine.
Schwer. Also gerade junge Leute fehlen da wirklich. Und dann, das ist ja die Gefahr, in die wir reinfallen. Das haben wir auch bei Mr. Futsal in Artikeln und in Podcasts schon so oft genannt. Die Bundesliga hätte die Jugendmannschaft verpflichtend machen müssen. Ist nun nicht. Und das Problem besteht, dass man sich nur aus dem Ausland verstärken kann, um das Niveau anzuheben. Das ist ein Riesenproblem langfristig für den Wachstum deutscher Spieler, eben wegen Spielern aus der EU, die man nicht einschränken kann. Also das ist wirklich jetzt da ein bisschen traurig. Junge Spieler, ich hörte auch mal, was noch Schnitzerling und Sepp, die sind 96er Jahrgang. So, das kann sein, weil dort auch noch nicht sehr intensiv Futsal trainiert wurde. Da wurde zwar gut was gemacht mit Daniel Gerlach, auch physisch vor allen Dingen, dann auch noch mit Ronaldo Milani. Aber es waren halt immer auch nicht viele Einheiten. Ja, das ist ja auch quantitativ nicht viel.
Und ich sehe dann auch nicht die Pressing-Resistenz, die ein Spieler benötigt. Das kennen wir ja, also Köln häufiger bespielt, man kennt die Statistik, ohne jetzt hier ein bisschen wieder rauszuhauen, aber das Ding ist einfach, Pressing-Resistenz, Druckresistenz am Ball ist total wichtig, sehe ich, ist für mich ein Kriterium, um Spieler mit Potenzial, also wirklich für die Bundesliga zu denken. Die werden Bundesliga spielen, wenn sie mit Köln da reinkommen, natürlich. Aber sie werden dann vielleicht, die werden auch Nationalspieler sein, aber sie werden nicht mit den ausländischen Kalibern mithalten.
Ist ja, darum geht es ja, das war auch so deine Intention, oder? Also wer kann, ja,
genau.
Wer ist jetzt die Besten auf dem Markt und wer kann mithalten? Und dann wird es halt auch schon beim Ian Prescott Klaus schon sehr schwer, der ist auch nicht mehr so jüngst, auch 93er Jahrgang und ist halt doch noch ein bisschen hölzern im Futsalbereich, spielt ja auch noch nicht so lang, fairerweise zu sagen. Aber trotzdem, Memo Stöser, wenn man das Kaliber mal nimmt, all dem man so da braucht, so einen 23, 22-Jährigen, der das Kaliber hat, du kennst ihn, als er jünger war, das sah anders aus, als der jünger war ohne Futsaltraining. Das sah ganz anders aus. Ja, das sah schon sehr, sehr pressig, resistent aus und Individualtechnik war da schon verstärkt. Also da schlittern wir vielleicht schon in so eine kleine Blase rein, in der wir den Futsal zwar aufpumpen, aber nichts machen für die Deutschen. Oder nicht fehlt, können.
Ja, also die Frage ist halt, wie kann man die deutsche Nationalmannschaft tatsächlich mit der Bundesliga fördern? Und jetzt haben wir einfach mal, wir haben hier 5 Spieler genannt, die, wo wir sagen, okay, die können mit den ausländischen Kalibern mithalten und haben sogar noch Entwicklungspotenzial. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber wir sehen hier ganz klar in der Altersstruktur, da ist, es muss jetzt die U19 kommen, das muss funktionieren. Die U19-Stützpunkte müssen gute Arbeit machen. Und da müssen sich dann auch Bundesligisten im besten Fall hinorientieren oder auch eigene Jugendabteilung aufziehen. Und gleichzeitig, noch ein anderer Blickwinkel noch auf diese Spieler, die wir jetzt genannt haben, sind das natürlich sehr, sehr beliebte Spieler auf dem Markt. Das heißt, Mannschaften der Bundesliga, die auch Image-spezifisches
Marketing... Oh, da ist schon das Ende. Gehst in die Nachspielzeit.
Den Satz mache ich noch zu Ende. Also Mannschaften in der Bundesliga, die sich da mit der Nationalmannschaft rühmen wollen und gleichzeitig hohes Leistungsniveau halten, die werden sich wahrscheinlich um die genannten Spieler, die wir jetzt hier haben, kümmern müssen. Und
auch wenn man sie nicht braucht, man muss auch dazu sagen, es ist nicht notwendig, deutsche Spieler zu haben. Es wird die Regel voraussichtlich geben, 9 oder 8, wie auch immer. Gehen wir mal von 8, 9 Spielern aus, die deutsche Staatsbürgerschaft haben und davon müssen 3 U23, U24 sein. Aber sie müssen eben nicht in den Starting 8 sein.
Ja, aber für die ersten 2 Jahre, wenn du sie nicht hast, dann fehlt, du hast noch, du kannst nicht so schnell entwickeln. Und das ausländische Niveau, was reinkommt, einfach mitzugehen. So, da wirst du nur mit diesen, mit Söser, mit Salam, mit Wiegels, mit Pless wirklich konkurrenzfähig bleiben, vom Potenzial her. Wittig natürlich auch, der hat ja auch schon Erfahrung. Aber wir müssen einen enormen Qualitätszuwachs jetzt erwarten. Da wird enorm was kommen. Wenn ich höre, was in Stuttgart gerade abgeht, was da an Potenzial verpflichtet wird. Mhm. Und da sehe ich auch Hohenstein schon so langsam runterschrubbeln. Ne? So, da musst du Spieler haben, die da wirklich das Niveau mitgehen können. Mitgehen heißt für mich, sich weiterentwickeln können. Und da musst du Alter betrachten, da musst du die Qualität und Quantität bisheriger Erfahrungen nehmen. Ne? Und deswegen ist es total berechtigt, jetzt von den Namen zu sprechen, die wir gerade genannt haben.
Es wäre auch wichtig, das muss man mal erwähnen, warum auch die Nicht-Abstiegsregelung im ersten Jahr wäre für die Jugendentwicklung elementar wichtig, weil dann könnten sich alle Vereine auch dieser Jugendausbildung widmen und die Spieler noch verstärkt in den Kader einsetzen, weil man eben nicht diesen Druck hat, noch jemanden zu verpflichten. Ja. Und das wird aus meiner Sicht ganz klar positiv wirken auf den Jugendmarkt.
Man darf Lehrgeld bezahlen. Das ist ganz wichtig. Das muss ermöglicht werden, dass man Lehrgeld bezahlt, damit man eben, Entwicklung ist halt nicht nur Progression, nicht nur Fortschritt, sondern auch mal einen Rückschritt machen und Anlauf nehmen und weitermachen. Aus Fehlern lernen. Wenn aber deine Fehler, das ist so ein Problem in unserer Gesellschaft, unsere Fehlerkultur, dass Fehler sofort sanktioniert werden, zum Beispiel mit einem Abstieg, dann brauchst du auch nicht erwarten, dass sich da wirklich grundsätzlich große Qualität entwickelt, weil du lernst vor allem aus Fehlern.
Also bei Jogi Löw. Da lernt keiner aus den Fehlern anscheinend.
Okay, das ist ein tolles Schlusswort jetzt. Ja. Mal über den Futsal hinaus. Nee. Ja, aber das ist sehr wichtig, dass wir da eine grundsätzliche Fehlerkultur entwickeln. Und da, die kannst du natürlich, eine Entwicklungskultur, kannst du mit so einem ersten Jahr ohne Abstieg wunderbar implementieren. Da ist wiederum ein Plädoyer jetzt zum Abschluss von dir für diese Nicht-Abstiegsregelung, die gegebenenfalls oder vielleicht sogar notwendigerweise noch diskutiert werden sollte.
Absolut. Also, ja, dann war doch ein ganz guter Abriss. Ich hoffe, alle, die wir nicht erwähnt haben in unserer deutschen Auswahl, sind jetzt sauer. Ja, das waren so ein paar Namen. Da gibt es mit Sicherheit auch welche, die wir noch nicht kennen, weil wir sehen ja auch niemanden aktuell. Ja, also alle machen weiter. Alle, die Futsal spielen, sind geil. Ob die jetzt nur Futsal spielen oder parallel Fußball oder nie Futsal spielen, wie in Penzberg, nie Futsal trainieren und trotzdem Futsal spielen, scheißegal. Ja, alle helfen.
Wir werden uns bestimmt noch aktiviert haben. Da werden noch ein paar Leute kommen, die bestimmt auch noch mal eine Handvoll anderer Spieler, die heftiges Niveau mitbringen. Also von daher, wir haben uns deswegen auch nur auf den aktuellen Kader der Nationalmannschaft bezogen.
Richtig. Alle geile Spieler, die da mitmachen. Wunderbar. Dann schönes Ostern dir, die Zuhörer noch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sebastian. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.